Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm eine Firma, die mit Hochdruck an einem Test zum Nachweis des neuartigen Coronavirus arbeitet. Und das Kohleausstiegsgesetz, über das der Bundestag heute zum ersten Mal berät. Zunächst wollen wir aber nach Wien schalten, wo die erdölexportierenden Länder gestern und heute beraten, wie sie den Verfall der Ölpreise stoppen können. Die OPEC, die hat gestern schon getagt und eine drastische Förderkürzung beschlossen, die aber die 10 Kooperationspartner der OPEC, darunter auch Russland, mittragen müssen. Frage an Clemens Fehrenkotte in Wien. Sie beobachten ja die Verhandlungen. Wie ist da denn jetzt der aktuelle Stand?
Der Stand ist, dass eigentlich die Verhandlungen zwischen den OPEC-Mitgliedern und Russland und der sogenannten OPEC Plus um 10 Uhr beginnen sollten. Stand jetzt ist, die Verhandlungen haben nach wie vor diese Gespräche noch nicht begonnen. Woran liegt das? Es wird gegenwärtig von zwei zuverlässigen Nachrichtenquellen, einmal von Reuters und einmal von Bloomberg, unter Verweis auf russische und OPEC-Ministerquellen gemeldet, dass Russland diese, Sie haben es eben angesprochen, angestrebte weitere drastische Kürzung der Fördermenge um 1,5 Millionen Barrel pro Tag bis Jahresende nicht mittragen wolle. Der russische Energieminister Novak war ja hier am Vormittag erschienen. Er hatte sich nicht geäußert. Es war allerdings im Vorfeld schon relativ klar, dass Russland da erhebliche Zweifel hätte, denn es gibt ja bereits schon seit Jahresbeginn bis jetzt eine deutliche Einschränkung der Fördermenge von 2,1 Millionen Barrel pro Tag. Das sind ungefähr 2,1% der weltweiten Fördermengen. Und das dürfte gegenwärtig der russischen Seite genügen. Russische Quellen werden zitiert mit den Worten, man wolle jetzt erstmal abwarten bis Juni. Bis zu diesem Juni waren diese bislang beschlossenen 2,1 Millionen Barrel pro Tag Kürzungen wirksam. Und jetzt sind nach wie vor noch die verschiedenen Gruppen im Vorfeld der eigentlichen Verhandlung heute am zweiten Tag immer noch mit sehr, sehr intensiven bi- und multilateralen Gesprächen zusammen.
Warum ist Russland jetzt in diesem Verbund so wichtig?
Das ist natürlich als ein sehr, sehr großer, nach den USA der zweitgrößte Produzent, ist der entscheidende Faktor dabei. Und die OPEC-Minister haben gestern auch schon deutlich gemacht, unter anderem auch in der Person des Energieministers der Vereinigten Arabischen Emirate, die sagten, wir können das nicht alleine machen. Sie sagen natürlich auch, dass die Situation derart mit Blick auf die Folgewirkung auf die globale Weltwirtschaft, die Folgewirkung des Coronavirus, sei jetzt der Markt in einer derart beispiellosen Situation, das ist ein Zitat unter anderem der Gespräche gestern, dass eben fast auch beispiellose Kürzungsvorschläge auf den Tisch gelegt werden müssten. Es wird gegenwärtig noch verhandelt. Der iranische Erdölminister wird gegenüber der iranischen Nachrichtenagentur Sana zitiert mit den Worten, also man wolle weiter mit den Russen heute sprechen und das sei noch nicht die endgültige Fassung. Aber man dürfte gespannt sein, das dürften heute Gespräche geben, die eventuell ohne tatsächliche Entscheidungsfindung auseinandergehen werden.
Wie könnte man Russland denn dazu bewegen, bei der Förderkürzung mitzumachen?
Ich denke, gegenwärtig hat Russland nicht sehr großes Interesse daran. Die Hauptleidtragenden gegenwärtig in Anführungsstrichen sind Saudi-Arabien, weil die von den bisherigen Kürzungsmaßnahmen überproportional schon betroffen sind. Da gibt es gegenwärtig wenig Lockmittel seitens der OPEC-Staaten, Russland zum Mitmachen zu bewegen. Es gibt vielleicht eine einzige Möglichkeit, dass man in der Höhe der über den Juni hinausgehenden Kürzungen Russland entgegenkommt und nicht weitere 1,5 Millionen Barrel pro Tag dann als Kürzung vorschlägt. Da scheint sicherlich, wie bei allen diesen Verhandlungen, noch ein wenig Verhandlungsmasse vorhanden zu sein.
Und Sie werden uns weiter auf dem Laufenden halten. Über das OPEC-Treffen in Wien waren das Informationen von Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank dafür. Und die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz, die den DAX für uns beobachtet, aber natürlich auch die Bewegung auf den Rohstoffmärkten. Frau Holz, was machen diese Gerüchte und diese Nachrichten aus Wien denn jetzt mit den Ölpreisen?
Ja, die setzen die Ölpreise wiederum deutlich unter Druck. Bei Nordseeöl und US-Leichtöl gibt es Verluste von 4%. Ein Fass Nordseeöl kostet aktuell noch 48 Dollar.
Ja, dann schauen wir mal auf den DAX heute, Frau Holz. Der rutscht ja heute wieder regelrecht ab.
Ja, die Stimmung ist laut Händlern unterirdisch. Die Nerven liegen wieder blank oder eigentlich wie die ganze Zeit. Kein Wunder bei den grottenschlechten Vorgaben aus Übersee. Der Dow Jones rutschte gestern um über 3,5%. Aber in Asien verbuchte den Nikkei ein Minus von 3%. Dort fragt man sich im Moment nicht mehr, ob es eine Rezession geben wird, sondern wie lange sie dauert. Das färbt natürlich auch auf den deutschen Markt ab. Der DAX büßt zum Wochenschluss 3,5% ein und fällt auf 11.535 Punkte. Gute Nachrichten haben überhaupt keine Chance. So hat sich die deutsche Industrie im Januar mit einem dicken Auftragsplus zurückgemeldet. Aber das könnte eine Eintagsfliege sein.
Das Coronavirus hat den Markt also fest im Griff. Reisebeschränkungen, stornierte Urlaube, besonders betroffen sind ja auch die Fluggesellschaften, die derzeit viele Flugverbindungen streichen. Ja, wie dramatisch die Lage dort ist in der Branche, dazu konnten Sie einen Experten befragen.
Ja, für die Luftfahrtbranche könnte es wirklich ein Horrorjahr werden. Die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA hat ein Schreckensszenario aufgemacht. Die IATA rechnet damit, dass Fluggesellschaften in diesem Jahr mit Umsatzeinbußen zwischen 63 und 113 Milliarden Dollar rechnen müssen. Darüber habe ich mit dem Luftfahrtexperten Stefan Schöppner gesprochen, und zwar vor unserer Sendung via Skype. Denn die EZB hat Banken zu Vorsichtsmaßnahmen aufgefordert. Herr Schöppner muss von zu Hause aus arbeiten, und ich habe gefragt, wie realistisch sind diese IATA-Zahlen?
Ich würde mich jetzt nicht auf den Worst Case versteifen hier. Keiner weiß im Moment genau, wie das mit dem Coronavirus weitergeht, wie lange das dauert und bis sich wieder alles normalisiert. Es ist aber ohne Frage, dass es in diesem Jahr zu einem erheblichen Einbruch kommen wird.
Eine weitere Hiobsbotschaft kam gestern aus Großbritannien. Der britische Regionalflieger Flybe muss aufgeben. Droht jetzt etwa eine Pleitewelle in der Luftfahrtbranche?
Eine Pleitewelle würde ich jetzt nicht befürchten, wo ich aber schon Befürchtungen sehe, dass ähnliche Anbieter wie Flybe, also vor allen Dingen kleinere Anbieter, weniger finanzkräftige, dass für die jetzt ein deutlich höheres Risiko besteht, dass die über eine fehlende Nachfrage und fehlende Einnahmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Das sehe ich durchaus.
Ja, wie stark ist das finanzielle Polster der Lufthansa? Immerhin hat die Lufthansa 25% ihres Europageschäfts eingestellt. Bis Ende März über 7.000 Flüge abgesagt. 150 Flugzeuge stehen damit rein rechnerisch am Boden. Wie lange hält man sowas durch?
Also ich glaube, dass die Lufthansa das eine ganz vernünftig lange Zeit durchhalten kann. Die Lufthansa war lange Zeit eine der bilanzstärksten Fluggesellschaften Europas. Das ist durch die Käufe neuer Flugzeuge in den letzten Quartalen ein bisschen schlechter geworden, aber immer noch sind die Bilanzrelationen bei der Lufthansa im Konkurrenzvergleich sehr gut.
Die Lufthansa legt übernächste Woche ihre Geschäftszahlen vor. Womit rechnen Sie? Wird die Lufthansa für dieses Jahr eine Gewinnwarnung ausgeben?
Ja, Gewinnwarnung ist schwer zu sagen. Erstmal rechne ich mit ganz soliden Zahlen zum letzten Jahr, aber mit sehr vorsichtigen Aussichten für das laufende Jahr. Ich rechne nicht damit, dass die Lufthansa sich jetzt schon festlegt. Ich rechne eher damit, dass es vorsichtige Töne gibt und die Lufthansa das noch ein bisschen schiebt, bis konkrete Zahlen bekannt werden, weil einfach die Situation im Moment zu unsicher ist.
Das Virus ist ja ein außergewöhnliches Ereignis. Muss da nicht der Staat einspringen, jetzt genau für die Luftfahrtbranche, um Schlimmeres zu verhindern? Im Zweifel einen Kahlschlag bei Jobs?
Müssen tut der Staat nicht, aber ich glaube, wenn sich die Situation weiter verschärft und weil es wirklich ein externes Einmalereignis ist, für das kein Management verantwortlich ist, wird ganz am Ende, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, wie vielleicht vor ein paar Jahren in der Bankenwelt, in der Airline-Welt auch der Staat Hilfeleistungen geben. Aber das ist jetzt noch kein Thema der nächsten Wochen.
Auch die Flughafenbetreiber leiden, Herr Schöppner, wenn Flugzeuge am Boden und die Passagiere zu Hause bleiben. Fraport ist ja extrem abhängig vom Großkunden Lufthansa. Wie sieht es da aus?
Ja, die Flughäfen leiden auch. Allerdings, die Flughäfen haben eher ein langfristigeres Geschäftsmodell. Die sind finanziell besser aufgestellt, noch besser aufgestellt als Airlines. Es kommen weniger Passagiere. Man wird es in den Ertragszahlen sehen. Aber für die Flughäfen wird es am Ende leichter verschmerzbar sein als für die Airlines.
Mitten in der Krise gibt jetzt der Ferienflieger Condor bekannt, dass man im nächsten Winterfahrplan 2 Langstreckenflüge plant. Ist das mutig oder übermütig?
Das kann man jetzt bekannt geben, weil man hatte jetzt noch alle Zeit der Welt, dann entsprechende Veränderungen vorzunehmen, wenn man merkt, dass die Krise doch stärker zuschlägt. Also wir machen uns jetzt erstmal mehr Gedanken über die nächste Sommersaison, die ja wesentlich wichtiger ist. ist für die ganze Industrie als für den kommenden Winter. Darüber jetzt intensiv drüber nachzudenken, ist eigentlich noch viel zu früh.
Stichwort Sommersaison. Die Aktien der Lufthansa sind auf einem Mehrjahrestief. Es sieht nach einem Horrorjahr aus, dieses Jahr 2020. Kann man das überhaupt wieder aufholen?
Das hat schon öfters gegeben. Bei ähnlichen Einmalereignissen ist der Kurs immer scharf nach unten gerauscht. Das ist in dieser Branche so üblich, dass die enorm stark schwankende Kursverläufe zeigt. Wenn sich die Lage stabilisiert, wird das Kursniveau überall wieder nach oben gehen, auch wenn es einige Zeit dauern kann.
Das war Stefan Schöppner von der Commerzbank. Das dauert aber noch einige Zeit. Lufthansa-Aktien mit 7% im Minus, schlechtester DAX-Wert heute.
Ja, und die Bankaktien, die rauschen ja auch in der Corona-Krise regelrecht runter. Was drückt da denn auf den Kurs?
Ja, für Banken kommt es gerade knüppeldick in einer sowieso schon hoch angespannten Situation. Wenn sich die Corona-Krise nicht bald bessert, droht hierzulande eine Rezession. Das kann dazu führen, dass einige Unternehmen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Gleichzeitig sinken die Zinsen weiter. Die Fed hat die Leitzinsen bereits kräftig gesenkt. Die EZB könnte nächste Woche folgen. Das macht es für Banken noch schwerer. Commerzbank-Aktien auf einem Allzeittief.
Schauen wir noch kurz auf Infineon. Es gibt Berichte, wonach eine Infineon-Übernahme in den USA scheitern könnte wegen Sicherheitsbedenken.
Ja, und zwar will Infineon den amerikanischen Chiphersteller Cypress übernehmen und stößt da wohl auf Widerstand der US-Behörde, die für Auslandsübernahmen zuständig ist. Die will Trump raten, die Übernahme zu verbieten. Infineon-Aktien 5% tiefer. Und der Euro noch, der ist absoluter Krisengewinner. Um 2 Cent legt der Euro zu, steigt auf gut 1,13 Dollar. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich um 4,67 Euro. Die Umlaufrendite fällt um 9 Basispunkte auf minus 0,71%. So tief wie noch nie. Gold zieht um fast 40 Dollar an auf 1.686 Dollar.
Dorothee Holz, vielen Dank für diese Information nach Frankfurt. Bis spätestens Ende 2038 will Deutschland aus der klimaschädlichen Kohlestromproduktion aussteigen. Das sieht das geplante Kohleausstiegsgesetz vor, das die Bundesregierung Ende Januar auf den Weg gebracht hat und über das der Bundestag heute zum ersten Mal berät. Nicht nur Klimaschützer sind unzufrieden, weil sie sich mehr erhofft hatten. Auch die Energiebranche selbst ist tief gespalten. Vor allem die Betreiber von Steinkohlekraftwerken sehen sich ungerecht behandelt. Frage an Theo Gers im Hauptstadtstudio. Sie haben die Debatte im Bundestag ja heute verfolgt. Wie ist denn Ihr Eindruck? Gibt es hier noch Spielraum für Nachbesserungen?
Naja, das ist schwer zu sagen. Es gibt zumindest Verständnis für die Forderungen der Steinkohlebetreiber oder der Steinkohlekraftwerksbetreiber, denn die Unzufriedenheit da ist natürlich sehr groß und damit ist natürlich auch die Unzufriedenheit mit dem Kohleausstiegsgesetz eng verbunden. Es gibt eben diese Unwuchten, die Entschädigungszahlungen für Steinkohlekraftwerke sind wesentlich niedriger als bei der Braunkohle und das trifft eben vor allem Stadtwerke. Dazu muss man wissen, es ist noch nicht lange her, 10, 15 Jahre vielleicht, da wurden die Stadtwerke ausdrücklich aufgefordert, baut moderne Kraftwerke, sorgt damit für Wettbewerb auf dem Strommarkt und diese Kraftwerke, die dann gebaut wurden teilweise, die sind jetzt 5, 6, 7 Jahre alt, älter noch nicht und wenn die 2030 spätestens vom Netz gehen, dann sind die noch längst nicht abgeschrieben und auch nicht abgezahlt. Und das Problem dabei ist eben, dass die richtig hohen Entschädigungen, die Milliardenzahlungen, die kassieren aber andere, nämlich die Betreiber von Braunkohlekraftwerken. Und das hat Oliver Krischer von den Grünen vorhin so aufgespießt.
Wer von diesem Kohleausstieg, wie Sie ihn jetzt gerade machen, profitiert, das kann man am allerbesten an der Börse sehen. Seit der Vorschlag auf dem Tisch liegt im Januar, seitdem ist der Aktienkurs von RWE um 30% gestiegen. Und das zeigt am Ende, wozu Ihre Entschädigungszahlungen führen. Sie pumpen öffentliches Geld in Konzernkassen. Und das hat mit Strukturwandel und den anderen Dingen überhaupt nichts zu tun.
Ja, man sieht, Frau Barner, es gibt noch viel Diskussionsbedarf. Die Stadtwerke verlangen natürlich höhere Entschädigungen. Die Regierung sagt bisher nein. Und ob es jetzt im Verlauf der Beratung im Bundestag noch einen Nachschlag gibt, das müssen wir eben abwarten.
Diskussionsbedarf im Zusammenhang mit dem Kohleausstiegsgesetz, gibt es den denn auch mit den betroffenen Bundesländern, die ja Strukturhilfen bekommen?
Ja, unverändert ist der Bedarf groß. Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, trat heute im Bundestag auf. Das ist eher ungewöhnlich, dass ein Ministerpräsident in die Debatte eingreift. Aber er hat eben deutlich gemacht, auch er traut dem Braten noch nicht zurecht. Es gibt ja 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel in den kommenden 20 Jahren. Auf der anderen Seite ist immer noch die Frage in den Ländern, wie verbindlich sind diese Zusagen? Gelten sie zum Beispiel auch, wenn eine neue Bundesregierung gewählt würde? Und dann gibt es eben, und da hat eben Haseloff Zweifel und hat auch deutlich gesagt, dass er dann nicht zustimmen kann dem Kohleausstiegsgesetz. Und dann ganz kurz, es gibt noch einen dritten Aspekt beim Kohleausstieg, das ist der Ausbau der Erneuerbaren. Da kritisiert vor allem die Grünen und die SPD die Union, die hier im Moment im Bremserhäuschen steht.
Der Bundestag berät erstmals über das Gesetz zum Kohleausstieg. Vielen Dank nach Berlin an Theo Gers. Nicht nur Gesichtsmasken und Schutzanzüge sind in der Corona-Krise zur Mangelware geworden. Nicht minder wichtig ist es, dass es ausreichend Möglichkeiten gibt, den Erreger SARS-CoV-2 auch zu entdecken. Ein Hamburger Unternehmen arbeitet daher auf Hochtouren, obwohl dessen Testkit offiziell nur Forschungszwecken dient. Axel Schröder hat Altona Diagnostics für unser heutiges Firmenporträt besucht.
Die Pack- und Versandabteilung von Altona Diagnostics hat alle Hände voll zu tun. Die Mitarbeiter der Hamburger Firma tragen blaue Gummihandschuhe, sortieren kleine Plastikröhrchen mit Schraubverschluss in Pappschachteln, stellen die neuen Testkits für das Coronavirus zusammen.
Das ist die Produktbox für unser neues Kit, das den SARS-CoV-2-Erreger nachweist. Und das sieht aus wie all unsere Produkte zum Nachweis von Viren oder anderen Pathogenen. Das ist so ein Karton, den man aufklappen kann. Und darin sind halt die verschiedenen Komponenten in sogenannten Schraubröhrchen drin.
Das erklärt Maike Thiel, die Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Altona Diagnostics. Im Hintergrund surren riesige weiße Kühlschränke, halten die noch nicht verpackten, aber schon befüllten Plastikröhrchen mindestens minus 15 Grad kalt. Auch an den langen Sortiertischen dampft das Trockeneis aus großen Styroporbottichen. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden.
Das Plastikröhrchen ist dann, wir sagen, gelabelt, also mit einem Etikett beklebt. Da steht dann nochmal drauf der genaue Produktname. Das ist dann hier RealStar SARS-CoV-2 und die Komponente, um die es sich handelt, also in diesem Fall Master-A.
Gegründet wurde Altona Diagnostics 2007 und hatte damals gerade mal 3 Mitarbeiter. Heute beliefert die Firma Krankenhäuser und Labore auf allen Kontinenten. Gleich nach dem Zusammenstellen der Corona-Testkartons übernehmen die Kollegen der Versandabteilung. Damit die Testkits den Transport mit Lieferwagen oder Flugzeug überstehen, schaufeln sie Trockeneis in graue Styroporboxen, damit die Flüssigkeit zwischen minus 25 und minus 15 Grad kalt bleibt, erklärt Thiels Kollege Stefan Ölschläger.
Diese Flüssigkeit enthält Bestandteile für eine biologische Reaktion, wenn man so möchte. Also man benutzt ja das Wort Enzym auch für so Biokatalysatoren, für Enzyme. In diesem Fall machen diese Enzyme Kopien eines bestimmten Abschnitts der Erregersequenz. Und das wird am Ende nachgewiesen.
Schon kurz nach Bekanntwerden der ersten Corona-Infektionen in China setzte sich das Entwicklungsteam von Altona Diagnostics zusammen und beriet über die neue Krankheit. Dann wurden die entscheidenden Gensequenzen von SARS-CoV-2 veröffentlicht. Die Entwicklung der Zutaten für das neue Testverfahren konnte starten. Mittlerweile läuft die Produktion und die hohe Nachfrage nach den neuen Tests verlangt den Mitarbeitern einiges ab, so Stefan Ölschläger.
Wir haben ja auch noch unser Tagesgeschäft, was wir genauso erfüllen wie auch zu anderen Zeiten, wo wir hier keine SARS-CoV-2-Ausbrüche haben. Das wollen wir auch nicht aufgeben. Also auch die anderen Erreger müssen detektiert werden. Wir können uns jetzt nicht nur auf einen Erreger konzentrieren. Nichtsdestotrotz versuchen wir gerade entsprechend unsere Kapazitäten aufzustocken, um der Nachfrage dann auch gerecht werden zu können.
Den genauen Preis für das neue Testkit will Ölschläger nicht verraten. Nur so viel, jedes Testkit kostet einen vierstelligen Betrag, liefert dann aber Analysen für rund 100 Proben. Und trotz der hohen Nachfrage liegt der Preis im gleichen Bereich wie für die anderen Tests der Firma.
Klassische Grippe, dafür bieten wir auch ein Testkit an. Durchfallerkrankungen, sehr stark nachgefragt sind unsere Produkte im Bereich der Testung von immunsupprimierten Patienten, im Transplantationsbereich beispielsweise. Aber wir haben auch Testkits für HIV, HBV und HCV, also die Hepatitis-Erreger und humanes Immundefizienzvirus.
Nicht nur der zusätzliche Personalbedarf sei derzeit eine Herausforderung, sondern auch der Materialnachschub, sagt Ölschläger. Immerhin kämen viele Vorprodukte aus China, wo die Fertigung teilweise durch das Coronavirus lahmgelegt oder zumindest heruntergefahren wurde.
Teilweise sind die Logistikunternehmen auch vorsichtig mit den Zielen, die sie mittlerweile anfahren oder anfliegen. Wir haben also schon geguckt, dass wir auch da sicherstellen können, dass die Versorgungsketten stehen. Und das betrifft unsere Versandboxen genauso wie letztendlich die chemischen Rohstoffe, die wir in den Produkten verwenden. Und wir hoffen, dass wir auch da nicht in nächster Zeit dann feststellen, dass Produkte nicht lieferbar sind beispielsweise.
Seit dem explosionsartigen Anstieg der Fallzahlen in Europa steigen die Bestellzahlen für die Corona-Tests rasant.
Groß wird die Nachfrage aus Deutschland entsprechend, aber wir haben Nachfragen aus Korea, aus Afrika, aus Südamerika, Nordamerika, ganz Europa. Also eigentlich kann man sagen, die ganze Welt. Grundsätzlich beliefern wir auch mehr als 70 Länder weltweit, also wir sind weltweit tätig.
Und wie lange die Nachfrage nach dem Corona-2-Test anhält, das kann heute noch niemand vorhersagen.
Altona Diagnostics im Bericht von Axel Schröder. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Milliardenabschreibungen, rote Zahlen und ein schwacher Ausblick haben den Autozulieferer Continental in den Fokus der Kommentatoren gerückt.
Dass die Aussichten schlecht sind, war zu erwarten, konstatiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber dieser Ausblick war dann doch zu viel. Um fast 13% sackte der Kurs ab, nachdem Conti für das laufende Jahr weitere Einbrüche der Nachfrage, wachsenden Druck aufs Geschäft und niedrigere Renditen vorhergesagt hat. Die Ausbreitung des Coronavirus kombiniert mit Handelskonflikten und dem kostspieligen Zwang zur Entwicklung neuer Antriebe trifft die ganze Branche. Aber im Fall von Conti stellen sich Aktionäre offenbar die Frage, ob das Management die Situation noch im Griff hat. Das Handelsblatt sieht es ähnlich. An Contis Misere hat die Virusepidemie allenfalls einen geringen Anteil. Die Probleme des Zulieferers liegen tiefer und sind struktureller Natur. 10 Jahre lang hatte Continental Zeit, den Konzern umzubauen und sich den schlechtestmöglichen Zeitpunkt dafür ausgesucht. Mitten im Konjunkturabschwung, der beschleunigten Elektrowende, der Digitalisierung des Geschäfts und der Corona-Krise versucht Continental, sich in eine Holding aufzugliedern und die Antriebssparte Vitesco Technologies abzuspalten. Es wäre erstaunlich, wenn sich dafür derzeit Geldgeber fänden. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung gibt jedoch zu bedenken, manchmal hilft bei der Einordnung einer Schwächephase die Erinnerung an die Vergangenheit. Als die Familie Schaeffler 2008 bei Continental einstieg, saß der Konzern auf einem Schuldenberg von mehr als 10 Milliarden Euro und musste sich mitten in der Finanzkrise mühsam sanieren. Im Vergleich dazu steht das Unternehmen heute stabil da und muss sich keine Sorgen um das Überleben machen. Mit dem von der deutschen Börse aufgelegten neuen Index DAX 50 ESG, der besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen soll, beschäftigt sich die Süddeutsche Zeitung. Auch wenn die Börse erstaunlich spät dran ist und dieser Index privaten Anlegern kaum einen Mehrwert bietet, ist das alles zunächst eine gute Idee. Erstens verlangen große Investoren danach, sie wollen, sie müssen, angetrieben von ihren Kunden, bei der Anlage immer mehr das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen. Aber man darf nicht vergessen, es handelt sich hier um einen einzigen von vielen Indizes und so richtig viel Orientierung bietet er auch nicht.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. 70 Jahre VW Bulli, mittlerweile ein deutsches Kulturgut. Das fragt gleich Deutschland heute hier nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Dann mit Peter Sawicki am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.